Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Radio DARC. Wir begrüßen Sie zu einer neuen Ausgabe unseres wöchentlichen Magazins für Funktechnik. Die heutige Ausgabe trägt die laufende Nummer 497. Ich bin Cody Farren und werde Sie durch die heutige Sendung führen. Haben Sie schon einmal etwas von Thermopolis gehört? Nun, sehr wahrscheinlich nicht, wenn Sie nicht gerade in Offenburg wohnen. Das ist das sogenannte Museum der Zukunft mit einer bemerkenswerten Geschichte. Dahinter steckt ein Radiomacher und Funkamateur Frank Leonhard. Wir stellen Ihnen heute mal sein Lebenswerk genauer vor. Starten wir mit einem Musikwunsch unseres Hörers Sven Maschmann aus Hohenschäftlarn in Bayern. Er wünscht sich von uns einen Titel von Michael Patrick Kelly, und zwar Roundabouts. Klar, machen wir gern. Und ein besonderer Gruß geht an dich, lieber Patrick. Und hier ist dein Lied.
Did you take a wrong turn to pass me by? Or did you mean to walk past and catch my eye? 'Cause you were acting kinda shy. Then I took a chance and asked you out. For a month we circled roundabouts. I was falling faster than the speed of light. So last night when I saw you out in another man's arms, it cut like a knife. Now I'm standing here alone on the street where we first met. I'm falling deeper trying to get you out of my head. Staring at my phone hoping someday you'll call it. I only knew I loved you when I watched you go. Looking back I wonder did I try? Try enough or was I petrified? What was running through my mind? Oh, it ain't easy acting like I'm fine. Yeah, it tears me up, it's holding you tonight. Did I let you pass me by? 'Cause that night when I saw you out in another man's arms, it cut like a knife. Now I'm standing here alone on the street where we first met. Up inside, but I still think of you sometimes. Now I'm standing here alone on the street where we first met. I'm falling deeper trying to get you out of my head. Staring at my phone hoping someday you'll call it. I only knew I loved you when I watched you go. I'm standing here alone on the street where we first met. You out of my head, staring at my phone, hoping someday you'll call it. watched you go.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Sonne beschert uns neue Aktivitätsrekorde. Neue Gebührentabelle für Amateurfunkprüfungen veröffentlicht. Einzelheiten über das D-Orbit der Internationalen Raumstation bekannt. Und DARC bietet wieder Funktionsträgerseminare. Die Aktivität unserer Sonne eilt von Rekord zu Rekord. Am vergangenen Donnerstag, dem 8. August, hat die Sonnenfleckenrelativzahl einen Spitzenwert von 337 erreicht. Zuletzt wurden solche Zahlen im März 2011 registriert. Gleichzeitig lag der solare Flux auf der Wellenlänge 10,7 cm bei einem ebenfalls rekordverdächtigen Wert von 336. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass die höheren Kurzwellenbänder immer offen sind. Am Diagramm der Iono-Sonde Julius Ru erscheint die senkrechte Grenzfrequenz FOF2 nur bei 7 oder 8 MHz, trotz einer dicken und hohen F-Schicht. Kein Problem für Ländersammler in den Digitalbetriebsarten FT8 und FT4. Das läuft ausgezeichnet. Generell sind aber die hohen Sonnenfleckenzahlen gute Nachrichten für die Funkamateure. Sie ermöglichen vor allem mit voranschreitendem Herbst gute Ausbreitungsbedingungen auf Kurzwelle. Auch wird erwartet, dass die Sonne auch in den nächsten Monaten noch sehr aktiv bleiben wird. Hören Sie wie immer am Ende dieser Sendung den aktuellen Funkwetterbericht von Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Die für den Amateurfunk zuständige Bundesnetzagentur hat vor kurzem eine neue Gebührentabelle veröffentlicht. Diese ist im Bundesgesetzblatt Nummer 256 vom 2. August erschienen. In der Gebührenverordnung werden für den Amateurfunkdienst relevante Gebühren und Auslagentatbestände festgelegt. So werden die Gebühren für Lizenzerstprüfungen nach den Paragraphen 3 bis 7 der Amateurfunkverordnung wie folgt gestaffelt. Klasse N 68 Euro, Klasse E 73,50 Euro und Klasse A 81 Euro. Für eine Wiederholungsprüfung fallen 42,50 Euro an. Die Gebühr erhöht sich für jeden wiederholten Prüfungsteil um 5,50 Euro. Bei Zusatzprüfungen werden die Gebühren wie folgt festgelegt. Klasse N nach Klasse E 48 Euro. Klasse N nach Klasse A 57 Euro und von E nach A 50,50 Euro. Für die Zusatzprüfung Morsen fallen 84 Euro an. Für das Prüfen und Anerkennen einer Amateurfunkgenehmigung aus dem Ausland oder einer nicht CEPT-konformen Prüfungsbescheinigung werden 31,50 Euro aufgerufen. SpaceX hat von der US-Weltraumbehörde NASA einen Auftrag für ein Raumfahrzeug erhalten, das die internationale Raumstation ISS aus der Umlaufbahn bringen soll. Es ist geplant, den Betrieb der Station im Jahr 2030 zu beenden und sie kontrolliert zum Absturz zu bringen. Auf einer Pressekonferenz mit der NASA am 17. Juli erklärte SpaceX, dass es der NASA dabei helfen werde, dieses technische Unterfangen zu erreichen. SpaceX will eine verbesserte Version seines Dragon-Raumschiffs entwickeln, das als United States Deorbit Vehicle bekannt ist. Die 400 Tonnen schwere Raumstation soll kontrolliert in den Pazifik gelenkt werden, um Schäden am Boden, besonders über besiedeltem Gebiet, zu vermeiden. Die letzte ISS-Besatzung wird die Station verlassen, sobald ihre Höhe von 400 Kilometern auf 330 Kilometer abgesunken ist. Die ISS ist bis dato für Funkamateure noch ein interessanter Außenposten im All. Die Astronauten haben für gewöhnlich ein Amateurfunkrufzeichen und innerhalb des ARIS-Programms, das steht für Amateur Radio on International Space Station, werden Funkkontakte zwischen den Astronauten und Schülern weltweit organisiert. In der dritten Septemberwoche öffnet die DARC-Geschäftsstelle in Baunatal von Montag bis Mittwoch ihre Türen und bietet wieder eine Schulung für angehende Funktionsträger im DARC e.V. an. Die Ehrenamtlichen können sich über die Strukturen des Verbands informieren und erhalten Unterstützung und Tipps für die Ausübung ihres Amtes in den Ortsverbänden. Für das Seminar gibt es noch freie Plätze. Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter dem Stichwort Ausbildungszentrum auf der DARC-Homepage. Zu folgenden Themen werden Vorträge angeboten. Kassenführung im Ortsverband. Grundsätzliches zum Versicherungsschutz im DARC e.V. Jugendarbeit und Ausbildung. Die neue Mitgliederverwaltungssoftware NetXP Verein. Grundlagen der Arbeit im Ortsverband. Mitgliederversammlung und Wahl sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Am Abend wird das Schulungsangebot mit interessanten Workshops im Amateurfunkzentrum, natürlich auch Funkbetrieb an der Clubstation Delta Foxtrot 0 Alpha Foxtrot Zulu ergänzt. Im gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclub sind mehrere tausend Funktionsträger ehrenamtlich tätig, um die Vereinsarbeit des Großverbandes zu organisieren. Für diese werden regelmäßig Schulungs- und Fortbildungsangebote bereitgestellt. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Nun wieder ein Titel aus unserem Lieblingsjahrzehnt und das sind die 1980er Jahre. Ein sehr nachdenkliches Lied kam damals von Mandy Winter. Es handelt von der Gefahr und dem Leid durch Drogen. Mandy Winter stammt trotz ihres englisch klingenden Namens nicht etwa aus Großbritannien oder den USA. Nein, sie kommt aus Sulzbach-Rosenberg in Bayern. Hier ist sie mit Julian.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Das Zukunftsmuseum Thermopolis wird 10 Jahre. Zukunftsmuseum Thermopolis? Wahrscheinlich haben Sie davon noch nichts gehört. Schade eigentlich, aber das kann man jetzt ändern. Zum 10-Jährigen gibt es übrigens auch Sondersendungen auf Kurzwelle, dazu nachher mehr. Am besten etwas zum Schreiben bereithalten für die Sendezeiten. Die Idee hinter Thermopolis? Die meisten Museen zeigen Vergangenes. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Selbst das Deutsche Museum in München zeigt normalerweise alte Geräte. Ja, man könnte jetzt denken, neue wären ja auch viel zu teuer. Naja, gut, wenn die Sachen wirklich alt sind, dann sind sie noch viel teurer. Das ist eigentlich nicht das Thema. Aber es gibt auch andere Museen, zum Beispiel das Epcot Center im Walt Disney World Resort Florida. Dort hat man die Weltausstellung früherer Jahrzehnte, wo die Welt von morgen ausgestellt wurde, dauerhaft weitergeführt. Solche Sachen gab es in Deutschland schon auch, zum Beispiel die Expo 2000. Das war eine echte Erlebnisausstellung, die nach Anlaufschwierigkeiten sehr beliebt war, die aber nach Ablauf des Jahres 2000 auch wieder abgerissen wurde. Im Epcot Center in Tomorrow World, da bleiben diese Zukunftsvisionen. Manches davon ist heute schon wieder Vergangenheit und doch immer noch Zukunft. Zum Beispiel die Monorail, die Einschienenbahn, die Hotels und Resort verbindet. Die funktioniert heute noch im täglichen Betrieb, während der Transrapid in Deutschland leider keine Chance hatte und nur in China gebaut wurde. Und der Radiomacher und Funkamateur Frank Leonhardt hat sich halt gefragt, warum wird Technik eigentlich immer erst dann ausgestellt, wenn sie museumsreif ist? Thermopolis in Offenburg will deshalb zu den 3 Themenbereichen Kommunikation, Elektronik und Mechanik in Zeittunneln sowohl Zukunft, Gegenwart als auch Vergangenheit zeigen. Man muss ja schließlich zugeben, die technische Entwicklung schreitet so schnell fort, dass man sich gar nicht mehr alles merken kann, was es gegeben hat. Denken wir an die letzten 100 Jahre. Da gab es Fotoapparate mit Fotoplatten, später mit eingespulten Filmen. Heute arbeiten Fotoapparate digital. Oder nehmen wir die Schallaufzeichnung, einst mit Edison-Walzer, dann Schallplatte, dann Musikkassette, dann CD und heute haben wir den MP3-Player. Und eigentlich ist auch der schon wieder Vergangenheit. Zumindest zu Hause hören viele inzwischen Musik aus der Cloud. Und was kommt wohl als nächstes? Naja, und auch ansonsten ist es ja ein Problem, dass Kultur eigentlich immer so durch die klassischen Sparten Theater, Musik, Film und bildende Künste besetzt ist. Technik gilt dagegen nicht als Kulturgut. Wer seiner neuen Freundin vorschlägt, mit ihr ins Deutsche Museum zu gehen, der kann durchaus ein Iiih zu hören bekommen. Ist heutzutage nicht mehr so schlimm wie in meiner Generation, aber es ist immer noch so. Technik benutzt man, schätzt man aber nicht, leider, außer unser eins. Funkamateure sehen das schon etwas anders. Und deshalb werden technische Geräte meistens von privaten Sammlern gesammelt. Es gibt so einige Radiomuseen in Deutschland. Bei Waschmaschinen findet man schon seltener etwas. Und natürlich gibt es viele Autosammler. Automuseen gibt es auch ein paar. Aber mal so wirklich einen kompletten Überblick, das wagen die wenigsten. Es gibt dann vielleicht noch ein paar Computerspielemuseen und Computermuseen. Thermopolis hat sich halt zum Ziel gesetzt, alles zu zeigen. Zumindest in einzelnen Aspekten. Denn auch wenn technische Museen vielleicht noch nicht so hoch geschätzt werden, beliebt sind sie am Ende doch. Weltweit kommen ungefähr 50 Millionen Besucher jährlich zustande. Man kann beispielsweise auch das Radioschiff von Radio Caroline besichtigen, die Ross Revenge. Die wird von den Fans des Senders liebevoll restauriert und dabei wird unter den Hörern gesammelt, um das Ganze finanzieren zu können. Und so wie wir bei Radio DRC ist Frank Leonhardt auch ein Radio Caroline-Fan und überhaupt ein Radio-Fan. Dazu gleich mehr.
Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to blow your head apart.
Radio Caroline.
Caroline.
Frank Leonard, der Themopolis erdacht hat, ist selbst ein Technikfreak. Vom Radiovirus wurde er bereits in seiner Kindheit infiziert. In den Nächten hörte er regelmäßig unter der Bettdecke die Piratensender von den Sendeschiffen auf der Nordsee, wie eben Radio Caroline oder Radio London. Noch heute ist er fasziniert von der damaligen Stimmung und in welcher Qualität diese Seesender, die ja von Schiffen oder ausgedienten Plattformen in internationalen Gewässern sendeten, unter oft prekären Umständen, mit seinen kleinen Philips-Nanette-Radio im Südwesten Deutschlands empfangen werden konnten. Deshalb wollte er ebenfalls Radio machen. Er wurde also vom Piratensender Hörer zum Piratenfunker. Das begann Anfang der 1960er. Frank war damals 12 Jahre alt und hatte bereits Spaß an einem eigenen UKW-Senderbausatz gefunden. Kurze Zeit später bestellte er sich bei Konrad sogar einen Kurzwellensender aus Militärbeständen, den er testweise im 41-Meter-Band betrieb. Die direkte Reichweite dieses Senders war zwar sehr überschaubar, doch vielleicht hat man mich damit schon auf einem ganz anderen Kontinent empfangen, erinnert er sich mit einem Lachen. Zumindest die Bundespost hat den Sender offensichtlich nicht gehört. Ärger blieb ihm da noch erspart. Der kam aber kurz darauf. 1967 spielten die Who in der Oberrheinhalle in Offenburg. Frank und ein Freund waren ebenfalls damals dabei. Und das ausgerüstet mit damals in Deutschland noch gar nicht zugelassenen Handfunkgeräten, einem Spulentonbandgerät und einer 8mm Filmkamera. Naja, heute würde man sagen, sie hatten ein Handy dabei, ne? Und das ging damals ja noch nicht so klein und kompakt. Das war ein bisschen auffälliger. Die damals eigentlich übliche Saalschlacht nach einem Hook-Konzert blieb im friedlichen Offenburg aus. Die Polizeihundertschaft, die extra angerückt war, brauchte nun ein anderes Ziel. Diese illegalen UKW-Funkgeräte der beiden wurden beschlagnahmt. Tonbandgerät und Filmkamera haben dagegen niemand interessiert. Es erfolgten Anzeigen, eine Erwähnung im Konzertbericht der Tageszeitung und ein Besuch der Jugendfürsorge. Das Ganze wurde aber irgendwann wegen Geringfügigkeit eingestellt und die Funkgeräte gab es sogar zurück. Das Transistorradio, mit dem Frank die Seesender empfing, das besagte Funkgerät, Filmkamera und Tonbandgerät wurden nun die ersten Ausstellungsstücke des Technischen Zukunftsmuseums Offenburg. Daher kommt der Name Themo, also Themopolis. Aus diesen illegalen Anfängen hat dann Frank Leonard versucht, legal weiterzumachen. Und das ist ihm dann auch gelungen. Am 15. August 1987 ging RTO auf Sendung. Radio Telstar Offenburg. Es war damit der dritte Privatsender im Ländle, nach Hochrheinradio Antenne 3 in Bad Säckingen und Radio Ohr, dem Ortenauer Heimatradio, das auch aus Offenburg kommt und heute noch sendet. Bei Radio Ohr ist noch Schwarzwaldradio dazugekommen. Während Radio Ohr ein Lokalsender ist, sendet Schwarzwaldradio deutschlandweit und ist übrigens sehr hörenswert. RTO hatte sich Radio Telstar International, RTI, im Dreiländereck bei Gemmenich, was knapp ein halbes Jahr sendete und dann durch die belgische Staatsanwaltschaft geschlossen wurde, als Vorbild genommen. Aber eben legal. Wie so oft beim Beginn des Privatradios in Deutschland sendeten zunächst zwei Sender auf einer Frequenz. RTO teilte sich hier die Frequenz 101,6 MHz, später 107,4 MHz mit Radio Ohr. RTO hatte dabei lediglich 4,5 Sendestunden täglich zur Verfügung. Von 11 bis 13.30 Uhr mit aktuellen Magazinsendungen und von 19 bis 21 Uhr mit Personality-Shows der Discjockeys. Der Vorteil der Namensanlehnung an den Piratensender war, die DJs von RTI, von Radio Telstar International und das Jingle-Paket konnten kurzerhand weiterverwendet werden. Und so kam auch ein Hauch Piratensender-Feeling in die Ortenau. RTO fungierte regelmäßig als offizielles Live-Messeradio aus der Oberrheinhalle in Offenburg. Im August 1989 sendete RTO sogar täglich von der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Ja, damals hieß sie noch so, heute will sie nur noch IFA genannt werden, weil die Waschmaschinen nicht so gut funken, auch wenn sich da manche mittlerweile auch schon übers Handy steuern lassen. Bekannte Moderatoren waren Stefan Kaiser, heute bei Radio NRW, Patrick Linnen, ging später zu HR1, SWF3 und RTL. Heute ist er Buchautor und leider etwas nach rechts abgedriftet, wie mancher alter Moderator. Johnny Best, JB, heute Betreiber von Radioszene.de, Patrick Schneider, als Henk van Boyen bekannt von WDR1, Günter Laubis, Korrespondent der Tagesschau und SWR, Peter Funk und Stefan Kramer. Hier machten also echte Radiofreaks Programm, erfrischend anders klingend als bei vielen anderen Privatsendern. RTO hatte anfangs sogar eine eigene Zeitung mit dem Namen In Offenburg herausgebracht. da das Offenburger Tagblatt als Betreiber von Radio Ur sich weigerte, die Programme von RTO zu veröffentlichen. Für damalige Zeiten war spektakulär, dass ein Teil der Sendung sogar europaweit über Satellit in Kooperation mit dem norwegischen Radio North Sea International ausgestrahlt wurde. Ja, und was wurde aus RTO und wie wurde daraus das Zukunftsmuseum Thermopolis? Dazu gleich mehr. RTO wurde ein Opfer der Novellierung des Landesmediengesetzes. Wie auch in München und in anderen Privatradio-Pioniergebieten wollten die Landesmedienanstalten diese Kanäle mit mehreren Sendern, die zu abwechselnden Zeiten senden, nicht wirklich. Es zwangsfusionierte mit der Konkurrenz und stellte am 31. Dezember 1992 den Sendebetrieb ein. Heute sendet vom Sendeturm von Frank Leonards Firma Leo Medien noch Rebland FM als Veranstaltungsrundfunk in Zusammenhang mit wechselnden lokalen Veranstaltungen aus dem Themenschwerpunkt Wein und Genuss auf 107,9 MHz, daher der Name. Und eben dieser Sender wird am Wochenende vom 23. bis 25. August von Freitag bis Sonntag als Radio Revival Offenburg wieder auf Sendung gehen und das auch auf Kurzwelle. Die Sendezeiten gebe ich am Ende durch. Bitte aufschreiben. Frank Leonhardt hat also selbst eine Reise durch die Technikgeschichte erlebt. Er hat die Anfänge des CB-Funks erlebt, wo er selbst Geräte verkauft hat und die Leute Schlange vor seinem Laden standen, um sich ein Gerät zu besorgen. Er hat die Glanzzeiten des Kurzwellenempfangs erlebt, den Beginn des Sat-Booms bis zum Astra Digitalradio ADR und den diversen Boxen zur Entschlüsselung ausländischer Satellitenfernsehprogramme. Auch vom Piratenfunk hat er nie ganz die Finger gelassen. Im Frühjahr 1999 ging er mit 11 anderen Radiofreaks sogar im Projekt Offshore 98 nochmal ein Wochenende als echter Piratenfunker von einem Schiff auf hoher See auf Kurz-, Mittel- und Langwelle auf Sendung. Der Langwellensender war dabei ein ehemaliger DDR-Flugfunksender und wegen für die Langwelle völlig ungeeigneter Antennen vermutlich gar nicht außerhalb des Schiffs zu hören. Ein Film über Offshore 98 ist auf YouTube abrufbar. Das war zugegeben eine Sendung von Freaks für Freaks, die sicherlich nicht so viele gehört haben. Der Vorteil war aber auch, dass man unbehelligt wieder an Land gehen konnte, also es gab dann doch keinen Ärger. Und weil es reine Radio- und Funkmuseen doch schon einige gibt, will Themopolis halt etwas mehr bieten? Es sollte eigentlich in der Offenburger Innenstadt entstehen, doch dort wurde stattdessen ein Einkaufszentrum angesiedelt und man hat es nun in einer alten Fabrikhalle in Ohlsbach eingerichtet. Ich konnte es zusammen mit den Radiofans von FM Kompakt bereits vor der Eröffnung sehen, vor etlichen Jahren. Man wird am Eingang gleich in der Cloud begrüßt, mit einem Begrüßungsroboter. Die Hochschule Offenburg hat zwei ihrer Schluckspechte als Leihgabe beigesteuert. Das sind futuristisch aussehende Fahrzeuge, mit denen Studenten an Wettbewerben teilgenommen haben, bei denen es darum geht, mit einer geringen Treibstoffmenge möglichst weit zu fahren. Auch zwei ehemalige Sender von CFN, RFC, Canadian Forces Network sind dort zu sehen und eben jede Menge Funk- und Radiotechnik. Wie fast immer bei solchen Museen sind eigentlich mehr Geräte da, als man überhaupt zeigen kann. Und das Wichtige ist dabei, die Interessanten auszuwählen. Geöffnet jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr und auch auf Anfrage beispielsweise für Besuchergruppen. Und das Ganze ist in Offenburg. Mehr dazu kann man auch im Internet nachlesen, www.themopolis.de. Und nun anlässlich von 100 Jahren Radio, 75 Jahren UKW, 40 Jahren Privatfunk in Deutschland und eben 10 Jahren Themopolis, wird vom Offenburger Funkturm von Leo Medien vom 23. August Freitag 0 Uhr bis zum 25. August ebenfalls Mitternacht Radio Revival gesendet. Auf UKW 107,9 MHz mit einem Livestream auf radiorevival.de schreibt sich mit einem Bindestrich radio-revival.de und zeitweise auch europaweit auf Kurzwelle. Hauptsender ist auf 60-70 kHz, also auf unserer Frequenz von Radio DRC. Auf 9670 kHz und auf 3955 kHz. Da gibt es dann Beiträge, Interviews, Hintergründe, Rückblicke, Shows und viel handselektierte Musik aus der großen Zeit des Radios mit Moderatoren aus ganz Deutschland. Eben der Mannschaft damals von RTO, Radio Telstar Offenburg, die wir ja schon erwähnt hatten. Und jetzt die Sendezeiten zum Mitschreiben. Am Freitag auf 60-70 kHz, 18 bis 19 Uhr, und 21 bis 24 Uhr, auf 9670 kHz, 12 bis 14 Uhr, 17 bis 19 Uhr, 20 bis 22 Uhr. Auf 3955 kHz, 18 bis 19 Uhr und 23 bis 1 Uhr, also bis in den Samstagmorgen. Am Samstag, den 24. August, auf 60-70 kHz von 11 bis 13 Uhr, von 14 bis 16 Uhr und von 20 bis 24 Uhr. Auf 9670 kHz von 8 bis 9, von 11 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr. Auf 3955 kHz von 12 bis 16 Uhr, von 20 bis 21 Uhr und von 23 bis 1 Uhr in den Sonntagmorgen hinein. Am Sonntag, dem 25.8., sendet man auf 60, 70 Kilohertz, dann von 7 bis 8, von 12 bis 13 und von 20 bis 23 Uhr. Von 12 bis 13 Uhr, das ist dann direkt im Anschluss an unsere Sendung von Radio DRC. Das heißt, ihr könnt dann an dem Tag einfach auf Empfang bleiben, am Sonntag, den 25.08. und solltet dann Radio Revival hören können, wenn auch von einem anderen Standort, also das Signal wird sicherlich etwas schwächer sein. Auf 9670 kHz wird von 8 bis 9, von 12 bis 14 Uhr und von 16 bis 18 Uhr gesendet. Und auf den 3955 kHz von 11 bis 15 Uhr und von 23 bis 1 Uhr früh, da geht man also sogar eine Stunde weiter in den nächsten Morgen. Auf 107,9 MHz in Offenburg und im Internet ist das Ganze durchgehend zu hören. Und alle Kurzwellenfrequenzen gleichzeitig werden am Freitag von 18 bis 19 Uhr und von 21 bis 22 Uhr bedient. Da kann man also ausprobieren, welche am besten geht. Und wer es jetzt doch nicht geschafft hat, das alles aufzuschreiben, man kann es auch auf der Website des Senders nachlesen: www.radio-revival.de. Viel Spaß beim Hören, wünscht Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Ladies and gentlemen, welcome aboard. Here we go. Hold on tight.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Liebe DX-Freunde und Funkamateure, in den letzten Tagen ist der DALC sehr aktiv auf der Kinderspielstadt Mini München. Dort im Norden der bayerischen Landeshauptstadt steht ein Funkanhänger mit allerlei Technik drin. Die Kinder können dort löten lernen, morsen und sich auch über das spannende Amateurfunkhobby informieren. Und auch so manche Erwachsene aus der Betreuermannschaft stellt die eine oder andere Frage. Eine oft gehörte Frage ist, wo wir überhaupt funken. Nun, die Antwort ist recht einfach, auf einem der mehr als 20 Amateurfunkbänder, die sich von Langwelle über Kurzwelle hinauf bis zur Ultrakurzwelle erstrecken. Ultrakurzwellen kennt jeder, hier spielt sich heutzutage mehr als 99% aller Kommunikation ab. Technisch definiert ist das der Frequenzbereich oberhalb von 30 MHz. Aber Hand aufs Herz, wissen Sie eigentlich, welchen Frequenzbereich man wie genau bezeichnet und wie man sie abgrenzt? Fangen wir mal ganz unten an. Das Ordnungskriterium ist eigentlich immer die Wellenlänge. Diese hängt ja unmittelbar mit der Frequenz zusammen. Man kann sie ineinander umrechnen, indem man die Wellenlänge durch die Lichtgeschwindigkeit dividiert. Technisch bezeichnet man die Welt unterhalb von 30 Hertz als Extremlangwelle oder auf Englisch ELF wie Extreme Low Frequency. Für diese sind meines Wissens nach keine technischen Anwendungen bekannt. Etwas anders sieht es im nächsten Block aus, das ist der Bereich von 30 bis 300 Hertz. Diesen bezeichnet man als Superlangwelle oder Super Low Frequency. Hier gibt es Funkanwendungen für den Höhlenfunk und auch für U-Boote. Eine Bewertungsstufe höher finden wir den Ultra-Low-Frequency-Bereich oder ULF. Hier sprechen wir von einer Frequenz zwischen 300 und 3000 Hertz oder in Wellenlängen ausgedrückt alles zwischen 100 und 1000 Kilometern. Auch hier finden sich einige militärische Anwendungen für die U-Boot-Kommunikation. Weiter geht es mit dem Längstwellenbereich, auch als VLF bezeichnet. Das steht englisch für Very Low Frequency. Das ist die Spanne zwischen 3 bis 30 kHz, entsprechend 10 bis 100 Kilometern Wellenlänge. Hier findet sich bereits eine ganze Reihe von technischen Anwendungen wie Funknavigation oder Pulsuhren. Der nächsthöhere Wellenbereich dürfte auch für die meisten technisch nicht so interessierten Menschen zumindest ein Begriff sein. Das ist die Langwelle oder englisch Longwave bzw. Low Frequency. Die Techniker bezeichnen damit alles zwischen 30 und 300 kHz. Hier gibt es den ersten Langwellenrundfunk, Zeitsignalsender wie DCF-77 oder auch Fernwerkanlagen zur Steuerung der Straßenbeleuchtung. Was kaum jemandem bekannt sein dürfte, auch Induktionskochplatten in modernen Elektroherden strahlen hier. Leider mit diversen schädlichen Nebenwirkungen für Funkamateure und andere. Noch eine Zehnerpotenz höher liegt die klassische Mittelwelle, englisch Medium Wave. Davon spricht man, wenn die Frequenz zwischen 300 und 3000 kHz liegt. Hier findet man den Mittelwellenrundfunk, wenngleich dieser zunehmend zurückgefahren wird, aber auch zwei Amateurfunkbänder. Jetzt erst sind wir bei dem angelangt, was man als Kurzwelle bezeichnet oder eben High Frequency auf Englisch. Das ist der Bereich von 3 MHz bis 30 MHz, entsprechend 10 bis 100 Meter Wellenlänge. Hier befinden sich immerhin 9 Amateurfunkbänder und Dutzende, eigentlich Hunderte der Anwendungen, die man so gemeinhin kennt. Das ist der Kurzwellenrundfunk, militärische Anwendungen, Seefunk und eben auch der Großteil des Amateurfunks spielt sich hier ab. Die Kurzwelle erlaubt als einziger Frequenzbereich prinzipiell weltweite Kommunikation, aber natürlich abhängig von Tages- und Jahreszeiten und der Sonnenaktivität. Oberhalb von 30 MHz beginnt die Welt der Ultrakurzwellen. Hierunter versteht man also explizit den Frequenzbereich von 30 bis 300 MHz. Die Techniker bezeichnen diesen als VHF oder Very High Frequency. Hier gibt es zwei Amateurfunkbänder, aber auch zahlreiche Slots für den UKW-Rundfunk, für DAB, den Betriebsfunk, Feuerwehr, Polizei und fürs Fernsehen, nur um einige zu nennen. Der VHF-Bereich ist der Klassiker für die gesamte Nahbereichskommunikation. Weiter geht es mit dem UHF-Bereich, den Dezimeterwellen. Diese Ultra-High-Frequency geht von 300 bis 3000 MHz oder von 10 cm Wellenlänge bis zu einem Meter. Auch hier finden sich zahlreiche Alltagsanwendungen wie DVB-T-Fernsehen, WLAN, Handynetze, Drahtlostelefone oder Bluetooth, aber auch drei Amateurfunkbänder. Unsere Reise durch das elektromagnetische Spektrum ist noch nicht beendet. Von SHF oder Super High Frequency spricht man in der Spanne von 3 bis 30 GHz. Hier reden wir von Wellenlängen im Zentimeterbereich. Auch hier gibt es zahlreiche technische Anwendungen wie Radar, Abstandssensoren, WLAN oder Richtfunk. Aber auch wenn man per Schüssel Fernsehen guckt, sollte man wissen, dass das Signal in diesem Frequenzbereich in den heimischen Fernseher kommt. Aber Sie können sich denken, auch hier findet man drei Amateurfunkbänder. Nun endlich sind wir ganz oben in unserer Terminologie angelangt, im EHF-Bereich. Das steht englisch für Extreme High Frequency. Hier reden wir von Millimeterwellen, entsprechend 30 bis 300 GHz. Was findet man hier? Ja, natürlich auch zwei Amateurfunkbänder, dazu diverse Sensoren, Radar oder Wireless-Gigabit-Systeme. Oberhalb von 300 GHz verlassen wir den gemäß internationalen Verträgen regulierten Bereich des elektromagnetischen Spektrums und begeben uns in den Infrarotbereich oder noch weiter oben in das sichtbare Licht. Zurück zu der Ausgangsfrage, wo wir Funkamateure denn so funken? Eigentlich überall wäre die korrekte Antwort. Der Gesetzgeber hat uns mehr als zwei Dutzend Bereiche von der Langwelle bis hinauf zu EHF zugeteilt, wie unsere Reise durch das Spektrum gerade gezeigt hat. Viele Grüße, bis zum nächsten Mal. Eva Maria, DG9 MFG. From where we are, that our road has come to an end.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Ja, was war das denn in der vergangenen Woche? Die Prognosen sind eingetroffen und die Messwerte für die Sonnenaktivität wurden auf Rekordwerte für diesen Zyklus katapultiert, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Das freut die Funkamateure sehr, vor allem jene, die seltene DX-Vögel wie die Expedition nach Jarvis Island im Zentralpazifik arbeiten wollten. Ob es so weitergeht oder nicht, das erklärt uns an dieser Stelle nun wieder unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Ja, Herr Conny, wahrlich, was für eine Woche. Zuerst Höchststände bei der Sonnenaktivität und dann ein heftiger Magnetsturm, der Mitteleuropa-Aurora-Ausbreitung auf 2 und 6 Meter bescherte. Am 9. August erreichte der Solare Flux ja einen Stand von 306 Einheiten und man muss in den Archiven schon sehr lange zurückschauen, um höhere Werte zu finden. Konkret bis zum Anfang des Jahres 1991, als bis zu 360 Einheiten gemessen wurden. 33 Jahre ist das her. Solch hohe Werte entstehen durch das Zusammenwirken mehrerer aktiver Regionen. Je potenter ein Zyklus ist, desto wahrscheinlicher ist das natürlich, aber das sagt zunächst noch nicht viel über den Zyklus an sich aus. Auch in schlechten Sommern kann es ja auch den einen oder anderen heißen Tag geben. Entscheidender sind da die Durchschnittswerte über mehrere Wochen und Monate, denn die Ionosphäre braucht einen steten Zufluss von Energie, um die Grenzfrequenz dauerhaft hochzuhalten und die oberen Bänder stabil öffnen zu lassen. Der solare Flux bröckelt inzwischen zwar langsam ab, lag aber die ganze Woche über 250 Einheiten, einem Wert, den wir bis vor zwei Wochen in diesem Zyklus noch gar nicht gesehen hatten. Der 90-Tage-Durchschnitt des Flux liegt mittlerweile deutlich über 200, mit weiter steigender Tendenz. Die höchste nutzbare Frequenz über Mitteleuropa überstieg dadurch erstmals seit April wieder 30 MHz und das 10-Meter-Band öffnete länger. Allerdings war das ein kurzes Vergnügen, denn für das letzte Wochenende wurden die Plasmawolken von gleich drei koronalen Masseauswürfen erwartet. Zur Freude der Teilnehmer am Worked All Europe CW Contest verspäteten die sich zwar, aber am Sonntagabend ging der Tanz dann doch los und erreichte am Montagnachmittag mit einem K-Index von 8 seinen Höhepunkt. Nachts war bis Norddeutschland Aurora zu sehen, garniert mit Sternschnuppen, denn es war ja auch noch Perseiden-Maximum. Von Deutschland aus gelangen Aurora-QSOs mit fast ganz Europa. Schön, wenn es Aurora-Ausbreitung gibt, aber für die Kurzwelle ist das Gift. Die oberen Bänder schlossen, in der Nacht auf Dienstag machte sogar das 40-Meter-Band dicht. Dieser negative Einfluss währte bis Donnerstag. Auf der Sonne sinkt im Moment die Zahl komplexer aktiver Regionen, aber die Nummer 3784 hält mit einem Mordssonnenfleck die Sache aktuell weiter am Laufen und ein Wiederkehrer hilft seit Freitag auch noch mit. Damit bleibt die Sonnenaktivität auch in der nächsten Woche hoch, mit Fluxwerten über 200. Stabile Ausbreitung besteht sicher bis 15 Meter, Öffnungen auf 12 und 10 Meter werden häufiger. Nachts ist 14 MHz weiter eine sichere Bank, bis auf 2-3 Stunden unmittelbar vor Sonnenaufgang. Koronale Masseauswürfe eignen sich weiter täglich. Die Gefahr eines stärkeren Magnetsturms nimmt während der neuen Woche zu. Die sporadische E-Schicht ist auf 10 und 6 Meter immer noch präsent, die Öffnungen werden aber zunehmend kürzer. Gut einen Monat haben wir noch bis zur Tag- und Nachtgleiche. Dann geht zwar der Sommer zu Ende, aber für die Kurzwelle ist der Herbst eine ausnehmend gute Zeit und das gilt in diesem Jahr ganz besonders. Freuen wir uns darauf und aufs Good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.